Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres ADI-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im Spital Männedorf am wunderbaren Zürichsee und außerdem stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich auch heute nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen gut gelaunten, ausgeschlafenen und durchtrainierten Kolleginnen und Kollegen. Okay, ich habe mich selber verloren. Andreas Thalheimer.
Liebe Leute, ich grüße euch an den Endgeräten, freue mich dabei zu sein.
Und natürlich Tariq Abunay.
Der sich gerade fragt, warum er immer als durchtrainiert bezeichnet wird. Andi, ich glaube, er will sich über mich lustig machen, oder?
Könnte man glauben.
Touché. Allerdings habe ich dich nicht immer als durchtrainiert bezeichnet. Und ich glaube, wenn wir die Folgen durchhören, ist das jetzt das erste Mal.
Ich habe aber natürlich noch eine Anmerkung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind 10. Oktober in München. Da ist München meets Zürich. Wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Das Adipositas-Symposium wird abwechselnd einmal in Zürich und einmal in München stattfindet. Und die Anmeldung ist kostenlos. Und da werden wir einen Link in die Shownotes setzen.
Wir freuen uns auf euch.
Oh ja, die beiden Herren halten Vorträge. Ich bin gespannt. Wer die beiden kennt, weiß, es könnte etwas länger werden als die geplanten 25 Minuten.
Und jetzt geht's zur Folge.
Ich bin Mirjam Faulenbach. Ich bin seit 12 Jahren mit dem Hormonzentrum Zürich selbstständig. Bin jetzt Spezialistin seit 2003, also schon viele Jahre im Bereich Endokrinologie tätig und mich fasziniert immer noch diese Komplexität der ganzen Hormone und das Zusammenspiel mit Auswirkungen auf alle Befindlichkeiten.
Hallo Miriam, schön bist du bei uns. Wie geht's dir?
Gut, danke. Danke für die Einladung übrigens.
Ja, ganz herzlich, ganz gerne geschehen. Da freuen wir uns sehr, dass du heute da bist, um mit uns über das Thema Frauengesundheit und auch die Rolle der Menopause zu sprechen. Ich geh mal gleich in medias res und frag dich, warum es denn so ist, oder zumindest ist so unser klinischer Eindruck häufig, dass Frauen, ich würde mal sagen, ab Mitte 40, Ende 40, sich immer schwerer damit tun, das Gewicht zu reduzieren, wenn man es mit jüngeren Damen vergleicht.
Das ist immer wieder ein Thema, auch bei mir in der Sprechstunde, und da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen. Menopause wird heutzutage definiert über eine Zeitspanne von gut und gerne 10 Jahren oder länger. Das ist sehr individuell. Das Menopause hat man früher nur definiert, ist der letzte Menstruationszyklus. Das ist aber eigentlich dann, wenn das Östrogen schon abfällt. Und es fängt häufig schon viel, viel früher an, wenn nicht mehr bei jedem Zyklus der Eisprung kommt. Dann kommt das zweite weibliche Hormon rein, das ist das Progesteron, was vom Gelbkörper gebildet wird. Das fängt bei den Frauen über 40, fängt da schon an, unregelmäßig zu werden. Da reden wir dann vom prämenstruellen Syndrom oder Beginn der Prämenopause, fließender Übergang in Perimenopause. Und dann kommt die Menopause, wenn wirklich beide weiblichen Hormone unterfallen, also wenn die Eierstöcke nichts mehr machen, salopp formuliert. Also das ist ein sehr langer Zeitbegriff.
Ab wann rechnen denn Fachleute mit dem Beginn der Prämenopause oder Perimenopause? Kannst du das zeitlich so ein bisschen einordnen?
Die Wahrscheinlichkeit steigt ab dem 45. Lebensjahr. Aber auch schon Frauen ab 40. Lebensjahr kommen viele schon und sagen, sie haben mehr diese prämenstruellen Beschwerden. Was ist prämenstruelle Beschwerden? Das ist in der zweiten Zyklushälfte. Das kann gehen von Stimmungsschwankungen, also emotional instabiler, reizbarer, Schlafstörung, Brustspannen, Wassereinlagerung. Das ist die Östrogendominanz. Und das ist mal in einem Zyklus schlimmer und im nächsten nicht mehr so schlimm. Das ist der Beginn. Wir reden da vom PMS. Und irgendwann wird das mehr. Es gibt Frauen, die schon vor dem 40. Lebensjahr in eine frühe Menopause kommen. Das nennen wir dann im Fachbegriff den Klimakterium praecox. Das ist eine eigene Entität, wo das schon sehr viel früher passiert.
Da sind dann hormonelle Erkrankungen auch wahrscheinlich Ursache. Oder ist das tatsächlich anlagebedingt?
Das wird immer noch nicht so ganz verstanden. Lange Zeit ist auch die Forschung da nicht sehr aktiv gewesen. Die Frauenthemen sind erst jetzt so richtig aktiv in der Forschung. Wir verstehen da noch längst nicht alles. Was man schon weiß, ist, dass Frauen, die früh die erste Menstruationsblutung hatten, also früh die Menarche, die kommen auch meistens früher in die Menopause. Das hat was damit zu tun, dass bei Frauen, die kommen ja mit einer endlichen Zahl an Eizellen schon zur Welt. Anders wie bei den Männern, wo permanent die Spermienproduktion während des gesamten Lebens passiert im Hoden, kommen Frauen mit einer endlichen Zahl an Eizellen schon als Baby auf die Welt. Irgendwann fangen die dann an, aktiv zu werden in der Pubertät und dann irgendwann sind die alle aufgebraucht und fertig. Da werden keine neuen mehr gebildet. Das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied von den Sexualorganen Mann, Frau. Von Geburt an anders.
Also jetzt haben wir ja in den ersten 3 Minuten schon relativ, sind wir tief in die Terminologie eingestiegen, oder? Also nur damit ich das richtig verstehe. Also das Ganze, es gibt nicht am Tag X fällt man in die Menopause, sondern das ist ein langer, schleichender, hormoneller Umstellungsprozess, der in unterschiedlichen Phasen verläuft. Wenn es zu früh beginnt, ist es dieses Präcox, dieses Klimakterium Präcox, und das hängt zusammen mit Veränderungen in der Produktion der weiblichen Sexualhormone, Progesteron und Östrogene, hast du gesagt.
Genau.
Und diese ganzen Veränderungen haben Auswirkungen auf ganz viele Aspekte im Leben der Frau. Also Stimmung hattest du erwähnt. Mhm. Ich weiß nicht, warum mir das als erstes einfällt.
Komisch.
Ja.
Weil ihr Männer das damit immer.
Ich frage das zu Hause mal nach. Grüße gehen raus. Also Stimmung, hatte ich das schon erwähnt? Also Stimmung. Das zweite, metabolische Dinge. Also wir denken dort an Blutzuckerregulation. Appetit ist ja auch immer ein Thema. Zumindest hört man das immer mal wieder.
Reizbarkeit?
Würde ich jetzt so in Richtung Stimmung nehmen. Aber auch interessant, dass dir das einfällt. Also, was passiert denn da genau im Körper der Frau? Also,
es passieren diverse Dinge natürlich, die bei den Männern übrigens auch ablaufen. Es gibt auch die männliche Andropause, aber halt schleichender und langsamer.
Also aber auch, und ohne die Reizbarkeit.
Nun gut.
Ohne die Reizbarkeit.
Das ist einfach, auch die Männer sinken mit dem Testosteronspiegel im Zeit ihres Lebens ab. Also ein 20-jähriger Mann hat einen anderen Testosteronspiegel wie ein 70-jähriger Mann. Es sinkt einfach nicht so abrupt. Und wir haben von der Fertilität her einen fundamentalen Unterschied von Geburt an. Wenn man das so langfristig betrachtet, sind natürlich die verschiedenen Phasen der Fruchtbarkeit entscheidend bei den Mädchen oder Frauen. Die Natur hat den Körper angelegt von der Frau, dass sie eigentlich vor allem während den fruchtbaren Jahren am stabilsten ist. Und deshalb sind auch wahrscheinlich, das ist forschungstechnisch nicht wirklich belegt, aber man vermutet das, dass eigentlich die Frau mit dem vermehrten subkutanen Fettgewebe, also das heißt unter der Haut im Fettgewebe und nicht im Bauchraum, wie bei den Männern das dominiert, dass das besserer Speicher war für Hungersnot.
Mhm.
Also eine Resistenz gegen Hunger. Weil man hat mehr Reserven dort, ohne Inflammation. Und das hat wahrscheinlich über Jahrhunderte sich so rausgebildet, dass das gut war, dass wenn in einer Hungersnot eine Frau schwanger war oder schwanger werden wollte, dass die da Reserven hatten. Jetzt sind wir heutzutage in der modernen Gesellschaft, haben wir im Westen selten Hungersnot, in anderen Ländern der Welt leider immer noch. Und wir haben aber immer noch die gleichen Veranlagungen. Also da kann man ganz philosophisch und ganz in die Tiefe gehen. Wieso ist das so?
Also wenn ich da kurz mal einhaken darf, du hattest jetzt auf die klassischen Fettverteilungsunterschiede angesprochen. Männer, klassischer zentrale Adipositas mit dem, sag's jetzt mal, mit dicken dem Bauch, dicken Bauch, ja, der Apfeltyp.
Die berühmte.
Und dann gibt's die Birnenform, das ist eher die Frauen mit dem dicken Popo, dicke Oberschenkel. Ich dachte immer, das hat was mit den Hormonen und der Hormonwirkung zu tun. Und ich habe, in meiner Welt war das immer, wenn ich einer Frau jetzt Testosteron spritzen würde, dann würde sie vermutlich eher einen Apfeltyp-Fettverteilungstyp entwickeln und andersrum bei einem Mann. Zumindest habe ich den Eindruck, dass Männer mit einem sogenannten Hypogonadismus oder mit einem Testosteronmangel jetzt eher eine weibliche Fettverteilung haben.
Das stimmt auch sicherlich. Und das ist auch mit das, wo die Silhouettenveränderungen bei den Frauen in der Menopause, also wo die weiblichen Hormone runtersinken, kommt ja mehr das männlichere Fettmuster, also mehr Bauchansatz bei den Frauen in der Menopause. Das ist korreliert wahrscheinlich tatsächlich.
Okay.
Wir haben auch bei den Frauen in der Menopause übrigens nicht einen Nullspiegel von den Sexualhormonen, weil die Nebennieren immer noch produzieren.
Mhm.
Und auf Nebennierenebene werden auch immer noch die männlichen Hormone produziert. Also bei den Frauen Menopause, die ohne Hormonersatz, haben weniger weibliche Hormone und in der Relation mehr männliche Hormone.
Okay.
Ja, ist wieder ein anderes Muster. Wenn ich jetzt da eine weibliche Hormonersatztherapie mache, greife ich natürlich ein. Das kann man auch gut machen mit den modernen Präparaten. Interessanterweise, die Frauen unter Hormonersatztherapie ändern aber nicht die Körpersilhouette mehr.
Okay.
Das verstehen wir noch nicht so ganz, aber es ist eine Illusion, zu einer Frau zu sagen, ja, musst du nur die weiblichen Hormone ersetzen, wenn das im Mangelzustand jetzt ist. Und es verändert sich die Silhouette wieder.
Das heißt, Gewichtsreduktion dann oder Umverteilung von eher viszeralem ins subkutane Fett.
Genau, vom Bauchraum wieder nach hinten, das funktioniert leider nicht.
Das heißt, nochmal zur Wiederholung für mich, eine Frau ist übergewichtig oder leicht übergewichtig, kommt jetzt in die menopausale Phase, Progesteron, Östrogen geht runter. Und jetzt kommt es zu einer Fettumverteilung hin zu einer eher männlichen Bauchfettverteilung. Und wenn man dann anfängt zu substituieren oder supplementieren, also Ersatztherapie zu machen, dann bleibt das trotzdem so.
Ja, korrekt.
Marco hat am Anfang ja gefragt, dass das mit der Gewichtsstabilisierung bei Frauen in der menopausalen Phase schwierig ist aus unserer klinischen Erfahrung. Warum ist das denn so? Warum haben den Frauen in der Regel häufig, nicht immer und alle, aber in der Regel häufig ein Problem, ihr Gewicht, das sie vorher hatten, zu halten? Warum kommt es denn zu einer Zunahme der Fettmasse?
Ja, das ist häufig ein Zusammenhang auch mit, weil die natürliche Alterung dann schon mehr einsetzt. Und es kommt abrupter. Eine Frau, die in die Menopause kommt, mit, sagen wir mal, 45 oder 50 oder auch mit 55, manche Frauen erst spät, die sind nicht mehr 30.
Ja.
Die bewegen sich anders. Und ganz häufig höre ich ja auch in der Sprechstunde, ja, aber ich esse doch genau gleich wie sonst, wieso nehme ich denn jetzt zu? Weil der Grundumsatz ändert.
Genau,
das war unwiderruflich. Genau. Und den kann ich nicht wieder verändern. Und der sinkt tatsächlich ziemlich ab. Wenn man den dann misst, dann ist der häufig nur noch bei 1300, 1400. Unabhängig davon, wie viel Sport man macht.
Kilokalorien.
Ja, Kilokalorien.
Unabhängig von der Sportmenge?
Ja. Und da kann ich auch nicht wahnsinnig viel dran ändern mit irgendwelchen Hormonen.
Und das sagst du, ist ein normaler Alterungsprozess.
Ja, man weiß, sowohl bei Männern wie bei Frauen, mit jeder Lebensdekade, also alle 10 Jahre, sinkt unser Grundumsatz übers Leben runter. Und wenn du, auch ältere Menschen essen häufig weniger, wenn sie schlank sind, musst man beobachten, die essen weniger als jetzt ein 40-jähriger Mann. Ja, wenn du deine eigenen Eltern mal anguckst, was machen die denn? Die essen häufig tatsächlich weniger, außer sie sind übergewichtig. Aber die passen an, weil der Appetit anders wird. Und der Grundumsatz aber auch. Und das sind Alterungsprozesse bei beiden Geschlechtern. Bei den Frauen tritt es einfach häufig früher ein durch die Menopause und die Veränderung der Sexualhormone.
Aber Verständnisfrage, ist der Grundumsatz nicht auch direkt abhängig von der Muskelmasse? Mhm. Und in meiner Wahrnehmung, also zerstör doch bitte meine Hoffnung nicht, dass ich diesen ganzen Prozess durch Muskelaufbautraining nach hinten verschieben kann. Also ist es denn nicht möglich, durch Muskelaufbau den Grundumsatz eher höher zu halten?
Also ich kann dir aus eigener Erfahrung, ich bin auch schon einige Jahre in der Menopause und mein Grundumsatz ist seitdem bei 1400 und ich musste mein Sportprogramm ziemlich ausbauen. Das mache ich jetzt seit 8 Jahren und ich mache auch Muskeltraining.
Ja.
Grundumsatz gleich.
Verrückt.
Ich bin bei 1400, kann ich so offen zugeben und da muss ich gucken.
Mit oder ohne Muskeln dann?
Mit oder ohne Muskeln, ja.
Jetzt. Aber
das ist tatsächlich so und auch ich muss mich daran gewöhnen.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit oder die letzte Minute auf jeden Fall über Muskelaufbau. Wie ist denn das mit Eiweiß? Kommt in der Menopause dem Eiweiß nochmal eine besondere Bedeutung zu?
Ja, das ist, auch das gilt aber übrigens auch für die Männer. Das ist nicht nur bei den Frauen Thema, dass wir häufig zu wenig Eiweiß konsumieren. Die Schweizer essen gerne Kohlenhydrate zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend und dann auch noch zwischendrin. Das ist ja ein Dauerthema und dann auch noch hochkalorisch und dann sagt man, dann bei vielen höre ich auch, ja, aber nach dem Sport muss ich doch was essen oder ich muss zum Sport was essen oder vor dem Training was essen. Nein, man kann einen Marathon rennen, ohne groß vorher was zu essen. Der Körper, dafür ist unser Körper gebaut. Und ich muss auch nicht nach dem Sport sofort etwas essen. Das ist eine Fehlmeinung, wo natürlich gerne auch gepusht wird, unter anderem auch von der Lebensmittelindustrie, die gerne verkaufen wollen. Ja?
Ich würde gerne noch einmal zurückkommen zur Gewichtsveränderung in der postmenopausalen Phase. Ich habe verstanden, dass die Fettverteilung sich verändert aufgrund der Veränderung von weiblichen Sexualhormonen, Entschuldigung. Ändert sich auch die Fettmasse und das Gewicht in größeren Untersuchungspopulationen? Also sehen wir tatsächlich einen Gewichtsanstieg nach Absinken der weiblichen Sexualhormone?
Das ist noch nicht so wirklich groß untersucht, meiner Kenntnis nach. Es gibt sicherlich Veranlagungen dazu. Und man kann dagegen halten. Es gibt auch die schlanken Frauen, die schon immer diesen Leptosomen, sehr schlanken, grazilen Körperbau hatten. Die ändern nicht. Die bleiben so. Es ist ein Körperbautyp. Wenn man aber ein Körperbautyp ist, der eh dieser pyknisch-muskulösere Typ und sich dann zu wenig bewegt, dann wird aus dem Muskel eher eine fetthaltige Platzmasse. Ja? Und da muss ich sehr viel mehr machen, um den Muskel wieder anzuregen.
Ja.
Weil die Muskelregeneration ändert sich durch sinkende Sexualhormonspiegel. Also mit Östrogenen, und das ist das Gute, wenn man zum Beispiel weiblichen Hormonersatztherapie auch macht, die Muskelregeneration ist wieder besser. Der Muskelfaseraufbau und die Erholungszeit ist besser. Man fühlt sich auch vitaler mit den weiblichen Hormonen. Man kann besser schlafen, man fühlt sich fitter und leistungsfähiger.
Aber das Gewicht ändert sich nicht primär, sondern nur...
Wenn ich nicht trainiere, nein.
Ja, genau.
Also wenn ich nur die weiblichen Hormone anwende und auf dem Sofa sitze, passiert gar nichts.
Ich glaube, das ist eine wichtige Information, weil wir ja auch immer hören, dass nach der Menopause bei unseren Patientinnen ja so ein bisschen im Kopf ist, ich nehme jetzt zu, weil ich in der Menopause bin und die Hoffnung besteht, dass wenn ich weibliche Sexualhormone substituiere, dass das Gewicht runtergeht. Aber das ist eine Fehlannahme, wenn man nicht seine sonstigen Lebensumstände verändert.
Wenn ich anpasse und Sportprogramm verdoppel, das muss man tatsächlich, dann hält sich die Waage.
Und das aber vor allem deshalb, weil der Grundumsatz so niedrig geworden ist, sagst du. War mir nicht klar, so in der Deutlichkeit der Aussage, dass die Zunahme des Gewichtes eher ein Problem der Abnahme des Grundumsatzes ist. Und das ist ein Alterungsprozess, genau, der dann, so oder so stattfinden wird.
Richtig. Und dann noch in der Kombination mit, naja, ich bin träger, ich bewege mich nicht mehr so viel. Das merkt man dann halt, ja. Die Elastizität aller Gewebe in der Alterung, in der natürlichen Alterung lässt nach. Deshalb kriegen wir Falten. Deshalb wird es, sieht man schrumpeliger aus. Aber auch die inneren Organe altern alle. Ob das jetzt Muskeln ist, die Haare sind, die Leber, die altern alle. Und ich muss sehr viel mehr machen, um da eben von der gesunden Ernährung und mehr Sport, um damit ich fit ins Alter komme. Das gilt aber für beide Geschlechter.
Ja, ich hänge da noch ein bisschen fest im Kopf. Der Andi würde sagen, das kennt er gut, also von mir. Aber also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke in London, und kurz danach, als ich nach Zürich gekommen bin, und ich hoffe, es hören nicht allzu viele Tierschutzaktivisten zu, aber wir haben ja damals, um die Wirkung der Magen-Bypass-Operation besser zu verstehen, auch mit einem Kleintiermodell gearbeitet und haben diese Eingriffe in Ratten durchgeführt. Das waren überwiegend weibliche Ratten. Und wir haben das damals auch gemacht, um die Rolle der weiblichen Geschlechts- oder Sexualhormone besser zu untersuchen. Dann haben wir die Magenbypass-Operation mit und ohne Ovarektomie, also mit Entfernung der Eierstöcke, durchgeführt und haben da durchaus Unterschiede im Ansprechen auf die Operation gesehen. Vor allen Dingen, nachdem wir dann in den Tieren, in denen die Ovarien entfernt worden waren, eine Hormonersatztherapie begonnen hatten. Also in meiner Wahrnehmung und Welt, so wie ich mir das chirurgisch immer schön schwarz-weiß erklärt habe, war das ein relativ deutlicher Hinweis, dass die Hormone doch einen relativ wichtigen Einfluss auf die Körpergewichtsregulation und wahrscheinlich auch auf die Nahrungsaufnahme haben.
Kurze Rückfrage, wie alt waren die Ratten?
Ja, es
bei der Operation.
10 bis 12 Wochen in der Regel war das immer.
Wie alt werden normalerweise Ratten?
Also
mich waren die schon mehr Richtung natürliche Alterung dort, wo eine Frau...
Das kann ich dir nicht genau
weil
beantworten.
Wenn du jetzt eine jugendliche Ratte nimmst und du setzt sie künstlich ohne Sexualhormone, du hast einen anderen Grundkörperbau der Ratte.
Ja.
Also ich glaube, das kann man nicht so ganz...
Also die waren so 350 bis 400 Gramm. Das waren etablierte Tiermodelle aus anderen Studien, die wir verwendet hatten. Das war auch damals mit einer Arbeitsgruppe, die da durchaus Erfahrung auf dem Gebiet... Nee, einfach deswegen habe ich das gar nicht hinterfragt.
Aber das ist, ich glaube, da gehen wir manchmal in der irrigen Meinung, ich mache ein Tiermodell und imitiere damit alles. Was du damit nicht imitieren kannst, du müsstest eigentlich das Gleiche machen mit einer Ratte, einer weiblichen Ratte, die quasi in der Menopause sind. Jetzt meiner Kenntnis nach werden Ratten nie menopausal.
Das entzieht sich.
Das ist eine sehr spezielle Fragestellung.
Ja, also es waren einige sehr gereizt.
Nein, aber ich glaube, die Ratten können, ich glaube, die haben normalerweise eine Lebensspanne von 3 bis 5 Jahren, wenn ich das richtig weiß.
Ja, und solange werden die natürlich nie in.
Und ich glaube, solange die sind bis kurz vor Lebensende fertil. Also das ist. Der Mensch ist anders. Da ist, die Natur hat gemacht, dass die Hälfte der Bevölkerung, die Frauen, interessanterweise ihre Fruchtbarkeit verlieren mit ungefähr 50 plus minus. Heutzutage leben wir viel länger. Warum macht das die Natur? Es gibt weniger andere Tiermodelle. Also die Elefanten, da weiß man das. Mhm. Die Matriarchinnen werden irgendwann nicht mehr trächtig. Und was machen die dann? Die haben eine andere Funktion in der Gesellschaft. Und das gibt ja auch diese Theorie, dass man, das ist jetzt philosophisch zu sehen, warum gibt es die Frauen, die immer noch in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, aber nichts mehr mit der Fortpflanzung zu tun haben?
Also,
und ich glaube, das haben wir im Tiermodell nie nachstellen können.
Das ist richtig und es ist natürlich eine chirurgische Menopause und keine biologische Menopause.
Und das Gewebe der Ratte ist in dem Zeitpunkt, die waren jung, das Gewebe reagiert noch anders.
Das ist vollkommen richtig, aber so als experimenteller Ansatz, man nimmt etwas weg und man beobachtet eine Auswirkung auf das Körpergewicht und wenn man es dann wieder ersetzt, das muss ja nicht mal was mit der Menopause zu tun haben, sondern das ist ja wie so ein On-Off.
Wenn du das so siehst, du hast ja, es gibt angeborene Sexualhormonstörungen, die haben kein Gewichtsproblem normalerweise.
Okay, ja,
oder
stimmt,
du gibst,
guter Hinweis. Ja,
oder du hast jetzt Jugendliche mit einer Krebstumorart, die auch dann die Sexualhormone betreffen. Die haben auch nicht ein Gewichtsproblem.
Mhm.
Also das wäre das menschliche Experiment, was für mich dann eher dominant ist. Ist aber zu wenig erforscht.
Ja.
Und auch nicht systematisch. Und die Krebspatienten, die Jugendlichen, das ist wieder eine andere Entität.
Okay, also wenn wir mit den ganzen Mythen dann schon aufräumen können, dann bin ich ja sehr froh. Wenn ich nochmal auf das Tiermodell zurückkommen darf, da gibt's ja auch gute Daten, wenn man die Nahrungsaufnahme in Abhängigkeit vom Zyklus beobachtet, das ist in Abhängigkeit von den Blutspiegeln der jeweiligen Hormone Unterschiede in der Nahrungsaufnahme gesehen hat, jedenfalls in dem Modell. Woraus man schließen könnte, dass die weiblichen Sexualhormone direkten Einfluss auf Appetit, Hunger und Sättigung haben. Wie ist deine Erfahrung da im Menschen? Diese klassischen Heißhungerattacken im Rahmen der Menstruation, ist das ein Mythos oder stimmt das wirklich?
Den scheint es wirklich zu geben. Das erzählen einem ganz viele Frauen, wenn man mal so konkret nachfragt. Vor allem kurz vor Beginn der Blutung, also kurz vor Beginn der Menstruation, haben viele Frauen wirklich Heißhunger, vor allem auf Süßigkeiten.
Ja.
Warum auch immer, das ist noch nicht so ganz verständlich und auch nicht alle haben es, aber viele haben es und das erzählen dir auch viele Jüngere. Wenn du jung bist, hast du noch ein anderes Gewebe auch, du bewegst dich auch mehr. Also eine 20-jährige Frau bewegt sich viel mehr als eine 40-jährige, das ist auch klar.
Mhm.
Deshalb, wenn man jünger ist, kommt das nicht so zum Tragen. Das Dumme ist, je älter ich werde und je mehr diese Hormonschwankungen kommen, weil das Progesteron sich in der zweiten Zyklushälfte schon nicht mehr bildet, das Gelbkörperhormon, nochmal zur Wiederholung.
Ja. Das war in der prämenopausalen Phase.
Das ist so ab Mitte Zyklus, wo eigentlich der Körper, ja, da passiert ein Eisprung und der Körper rezykliert, also macht aus dem übrig gebliebenen Eihülle den Gelbkörper. Das ist ein noch interessantes Phänomen. Eigentlich ein Recycling, was da passiert. Und daraus wird dann das Progesteron, Gelbkörperhormon. Und wenn je älter eine Frau ist, desto erratischer ist diese Bildung, desto schwächer ist diese Bildung.
Mhm.
Und das ist das, wo dann, wenn das wegfällt, kommt andersrum. Ich rede dann von Gelbkörperhormonmangel oder Östrogendominanz. Und wenn ich zu viel Östrogen an Bord habe, lagere ich einerseits Wasser ein und ich fühle mich ich fühle mich aufgedunsen. Das sagen die auch Frauen. Also zu viel Östrogen ist auch nicht witzig. Und diese Hungerattacken kommen mehr.
Mhm.
Ja. Weil das Progesteron dann nicht da ist. Wenn ich jetzt das Progesteron gebe, in der zweiten Zyklushälfte zyklisch, was man häufig dann macht, dämpft sich das wieder, dann reguliert das wieder. Aber auch da, wenn ich jetzt zu viel von einem Sexualhormon gebe, bei keinem Hormon ist zu viel gut, auch bei keinem Hormon ist ein Mangel gut.
Mhm.
Also als Hormonspezialist bist du immer in solchen, du guckst, was ist so viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Das ist die Kunst. Das gilt bei der Schilddrüse so, das gilt bei den Sexualhormonen so, beim Wachstumshormon, beim Cortisol, bei allem.
Mhm.
Denn noch mehr von einem Sexualhormon hat auch wiederum negative Auswirkungen.
Mhm, verstehe. Also im Rahmen von Doping kennt man das ja beispielsweise.
Zum Beispiel auch Doping, genau. Also wenn ich jetzt einer Frau Testosteron gebe, die wird ja vermännlicht. Also man kommt mehr Körperbehaarung, es kann dann irgendwann ein bisschen zum Stimmbruch gehen. Ja, ich baue mehr Muskelmasse auf, also eher ein männlicherer Muskeltyp, der dann kommt, hat einen Preis.
Mhm. So wie alles.
So wie alles im Leben, ja.
Wenn jetzt eine Frau zu dir in die Praxis kommt, menopausale Phase, keine Ersatztherapie und konsultiert dich, weil sie übergewichtig geworden ist, in den letzten, sagen wir mal, 6 Jahren.
Mhm.
Eine Gewichtszunahme von 20 Kilo, fühlt sich nicht mehr wohl, hat noch keine wesentlichen metabolischen Begleiterkrankungen, aber deutlich, deutlich mehr Körpermasse, als sie das sonst gewohnt war. Wie gehst du denn vor, wenn du so eine Patientin in deiner Praxis dann hast?
Erstmal zuhören, fragen, was ist los, wo ist der Zyklus, hat sie noch einen, wie sieht der aus, gibt es Kontraindikationen auch für eine weibliche Hormonersatztherapie, also irgendwelche Krebsrisiken in der Familie, gibt ja auch Kontraindikationen, Thromboseneigungen, also Blutgerinnungsstörungen, sprich, man muss sehr viel fragen. Ich frage auch nach Gewohnheiten und ich frage nach Schlafen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Schlaf wirklich essentiell ist für eine gesunde Alterung einerseits, aber auch fürs Wohlbefinden und fürs Management von Kalorien.
Gehören Schlafstörungen zur klassischen Symptomatik dieser hormonellen Umstellungen? Ja. Schon,
ja.
Oder?
Ja, ganz klar. Und das ist sehr unangenehm. Also wenn man nicht mehr gut schläft, kann man jeder nachvollziehen, dass ein chronischer Schlafmangel ist, man unleidlich, also emotional durcheinander, man ist unkonzentriert, man hat den sogenannten Brain Fog, wo alle dann von reden, weil man einfach nicht genügend ausreichend Tiefschlaf bekommt. Mhm. Das ist schon ziemlich stressig.
Mhm. Ist für dich immer die Empfehlung für eine Hormonersatztherapie, wenn eine Frau zu dir kommt, ohne selbige? Oder
nein,
ist das so
das
eine,
ist, was
so eine,
sehr individuell ist.
Das ist ja schon auch häufig so ein bisschen eine, ja, so eine grundlegende Einstellung von vielen Frauen. Ich akzeptiere das als normalen Alterungsprozess und ich will jetzt keine Ersatztherapie.
Ja.
Gibt es ja Frauen.
Das gibt's natürlich und viele Frauen sagen dann so, ja, es würde ja Krebs fördern. Das ist schon längstens widerlegt. Die modernen Präparate machen das nicht.
Ja, das ist eine wichtige Information, die man hier nochmal klar und
das
deutlich sagen muss.
Das sind alte Daten, wo vor über 25 Jahren auch schon längstens vom Markt genommen wurden. Das sind Daten, wo man noch früher equine Produkte, also vom Pferd kommende Produkte verwendete für Hormonersatztherapie, die sind alle längst vom Markt genommen. Das, was wir heutzutage standardmäßig verschreiben, sind humanidentische Präparate, die auch kassenpflichtig sind, ganz regulär.
Ist das das Gleiche, was viele als bioidentisch bezeichnen oder ist das wieder was anderes?
Ja, das muss man immer die Begriffe definieren. Was ist bioidentisch, was ist humanidentisch? Bioidentisch meinen manche die pflanzlichen.
Ja, okay.
Und also der Traubensilberkerzenextrakt ist pflanzlicher Extrakt. Dämpft Hitzewallungen, ja, oder Mönchspfeffer, es ist das Progesteronderivat auf pflanzlicher Basis, hilft mir auch schon durchaus mal beim Schlafen und gegen Stimmungsschwankungen bei PMS. Aber es sind Pflanzenextrakte. Sie machen intrazellulär und in die Tiefe gehend nicht die volle Wirkung. Sie docken zwar schon an diesen Rezeptoren an, ja, aber intrazellulär andere Wirkmechanismen und das merken die auch klinisch.
In weniger intensiver Wirkung.
Ja, also häufig fange ich tatsächlich, ich diskutiere das immer sehr in individueller und persönlicher Entscheid, was dann die Patientin möchte, ob sie da eben auch Widerstand dagegen hat, sagt, nein, ich will das nicht, weil meine Mutter hatte Brustkrebs. Das muss man ja alles respektieren. Und natürlich müssen die zum ihrem Gynäkologen auch gehen und die müssen ihre normalen Brustuntersuchungen machen und so weiter. Das hat dann da, das ist unabhängig voneinander. Mit den modernen Präparaten fördere ich nicht eine Krebsentstehung. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und man kann da wirklich sehr individuell mit den Frauen auch reden. Es gibt neuerdings auch noch eine nicht hormonelle Behandlungsmethode, das Veosa, wo einfach diese auf interessanterweise im Hypothalamus wirkt auf die Temperaturregulation. Also das sind die Frauen, die keine Hormone nehmen möchten oder können. Oder dürfen, wo im Zentralnervensystem angreift gegen diese Hitzewallungen. Das ist die übergeordnete Drüse oder der übergeordnete Funktionsmechanismus zur Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse, wo diese Sekretionen kommen mit pulsatilen Ausschwankungen von LH-FSH. Das sind die von oben kommenden Stimulanzien für unten, die ja Sexualhormone, also vom Ovar, vom Eierstock kommend.
Für alle Hörerinnen und Hörer, jetzt ist es sehr speziell geworden. Genau. Also wir wissen, wir nehmen mit, Hormone sind kompliziert und die Regulation der Hormone ist kompliziert, weil, wie du ja schon gesagt hast, ein zu viel und ein zu wenig ein Problem darstellt und der Körper natürlich über Jahrzehntausende sehr gut geschafft hat, diese engen Leitplanken gut zu regulieren. Und deshalb sind verschiedenste Hormonsysteme in unserem Körper natürlich außerordentlich komplex verschaltet.
Genau, und die meisten Hormonsysteme werden vom zentralen Dirigenten, der sitzt im Hirn, Hirnanhangsdrüse, und die hat auch noch wiederum übergeordnete
Aufpasser.
Aufpasser. Und das greifen wir ja auch mit den modernen Medikamenten und GLP-1-Agonisten, was ja also die Abnehmspritzen, wo in aller Munde sind, wo man überall hört, die greifen ja interessanterweise auch dort ein im Hypothalamusbereich.
Wenn ich nochmal kurz auf das Beispiel, das Andreas begonnen hatte, zurückkomme, also die menopausale Frau, die zu dir kommt und Gewicht zugenommen hat, relativ zeitlich nah zu den hormonellen Umstellungen, über die wir gesprochen haben, dann evaluierst du erstmal und stellst viele Fragen, auch mit der Idee, kommt eine Hormonersatztherapie in Frage, ja oder nein, gibt es Gründe, die dagegen sprechen und wie geht's dann weiter?
Ich schaue natürlich, ich mache ein Screening, wo sind jetzt die Stoffwechselwerte, haben wir noch ein Schilddrüsenproblem, was auch viele haben. Suchen sollte oder ausschließen sollte. Häufig mache ich dann auch, sage ich, okay, wir machen jetzt eine Grundumsatzmessung, gucken mal, wo ist denn, also ganz formal, wo sind sie denn? Ich erfrage die Ernährung, was ist so ihr Standard, was machen sie? Machen sie Frühstück, ja, nein? Was machen sie Mittag, was ist das denn? Was für ein Sportarten machen sie denn? Irgendein Sportprogramm? Also man viel, viel Fragen, Fragen, Fragen. Und dann muss man halt gucken, wenn dann alle Analysen da sind, dann gehe ich das zusammen mit der Patientin durch und sage, das ist jetzt vielleicht der Grundumsatz gemessen, nur noch 1500, sportlich machen sie das, ernährungstechnisch, sie essen aber jeden Tag 1800 Kalorien, was können wir ändern? Und das ist dann auch mit Entscheidungen, das ist ja ein Entscheidungsteam, was die Patientin dann mitentscheiden darf.
Also auch nochmal, wenn wir das herannehmen, was wir im Vorfeld besprochen haben, dass eine Hormonersatztherapie viele von diesen unangenehmen Symptomen relativ erfolgreich behandeln kann, wie Schlafmangel, wie Stimmungsschwankungen, vielleicht aber an der eigentlichen Fettverteilung ohne weitere Umstellungen in der Ernährung und in der körperlichen Aktivität relativ wenig ändern, so habe ich das verstanden. Also das geht, das nur eine Hormonersatztherapie würde nicht viel bringen.
Nee, funktioniert nicht. Manchmal sieht man interessanterweise, und da habe ich gerade heute eine gehabt, die darf tatsächlich keine Hormonersatztherapie nehmen.
Aufgrund von Risikofaktoren.
Risikofaktoren, ja. Also Gerinnungsproblematik, die darf das nicht.
Ja.
Ein klares Kontra. Und die haben wir jetzt diese nicht hormonelle Behandlung gestartet, also eine Tablette. Und damit, kam total glücklich jetzt nach 3 Monaten wieder zu mir und sagt, ich kann wieder schlafen. Die ist nicht mehr gestresst. Die fühlt sich fit, die ist erholt, die hat abends nicht mehr dieses, ich bin total erschlagen und müde nach dem normalen Arbeitsalltag. Und hat abends dann auch nicht mehr die Hungerattacken. Bei Müdigkeit essen viele. Weil dann, vermeintlich kriegt man dann ja mehr Energie. Aber das hilft nicht viel. Und die ist aus diesem ganzen raus, aus diesem Teufelskreis. Die schläft wieder gut. Und die hat jetzt, ohne irgendwas sonst zu ändern, hat die abgenommen. Und zwar 6 Kilo.
Also kann man annehmen, dass wenn wir die Schlafqualität verbessern und ich will das gar nicht sagen, aber also mir fällt jetzt kein besserer Begriff an, diese Reizbarkeit, diese Stimmungsabhängigkeit, die ja nicht nur hormonelle Ursachen hat wahrscheinlich, sondern auch viel mit Schlafqualität zusammenhängt. Wenn wir also die allgemeine Funktionalität im Alltag verbessern, dann ist es durchaus realistisch anzunehmen, dass viele Dinge dann auch viel leichter im Alltag umzusetzen sind. Dinge, die einem sonst schwerer fallen, wie eine gewisse sportliche Aktivität, wenn du ausgeschlafen bist.
Hast du Energie
fällt dir sowas
dafür?
Viel mehr und viel leichter, als wenn du jeden Morgen gerädert aufwachst und dich fragst, wie du durch den Tag kommen sollst.
Ja, und das ist mit ein Problem. Also ich denke, jeder kann nachvollziehen, wenn du zwar gut einschlafen kannst, aber du wachst nachts um 2 auf, dann liegst du erstmal eine Stunde wach, dann schläfst du vielleicht wieder eine Runde, aber es ist ein leichter, oberflächlicher Schlaf, dann bist du wieder wach. Und dann musst du morgens um 6 raus. Boah, da bist aber der Tag schon mal nicht so dolle.
Fängt schon mal nicht so gut an.
Nee, und wenn du das über Wochen und Monate hast, ist für jeden verständlich. Das ist ein chronischer Schlafdefizit. Der Körper versucht dir zu helfen und macht dann auch mehr Cortisolausschüttung, ein weiteres Hormon, was wieder reinkommt. Cortisolausschüttung, der Körper versucht sich immer selber zu helfen.
Ist so das Stresshormon.
Das ist das Cortisol. Stresshormon, was kommt, weil man soll ja noch leisten können, man will ja noch arbeiten, man muss noch den Alltag bewältigen. Aber das ist wiederum kontraproduktiv, weil das Cortisol fördert erneut die Fettanlagerung und treibt den Appetit an. Also da haben wir Doppelwhopper. Und wenn ich noch Cortisolanstieg habe, dann steigt auch das Insulin, ja? Weil die Insulinresistenz zunimmt. Dann habe ich wiederum mehr Insulin im Blut zirkulieren, was wiederum die Fettanlagerung fördert und auch eine Fettleber unter anderem.
Also alles hängt zusammen, aber vieles hängt mit dem Schlaf zusammen. Ja. Schlaf ist ungemein
ganz, ganz wichtig. Und ich meine, wie viele Männer auch seht ihr, die irgendwie einen Schlafdefizit haben, das ist ja dann auch wiederum
Audiokommentar, der Talama lacht sich gerade, zeigt auf mich und lacht sich schlapp, das hört er ja jetzt.
Ja.
Wieso, ich schlafe doch regelmäßig Schlafen 3 Stunden,
ist das super. Wahnsinns wichtiges Thema und viele mit Übergewicht schlafen schlecht.
Ja.
Schlafapnoe, Stichwort. Ja.
Tag-Nacht-Rhythmus.
Worum wieder, weil eine Schlafapnoe ist wahnsinnig wichtig abzuklären und zu behandeln, denn ich habe bei einer Schlafapnoe die gleiche Effekt. Ich schlafe nicht gut, Cortisol steigt an, weil Cortisol ansteigt, steigt Insulin an. Und dann geht das ganze Teufelskreis und die Abwärtsspirale geht weiter.
Also wenn ich da mit meinen laienhaften Erfahrungen noch aus den damaligen Zeiten der Nachtschicht auf der Intensivstation glänzen darf, das ist schon so, oder? Wenn man, also man neigt dazu, in Müdigkeit, sei mal, eher dummes Zeug zu essen, als wenn man ausgeschlafen ist. Also
ja, viele assoziieren das ja, und das kann ich auch nicht abstreiten, wenn man müde ist und sagt, ah, das jetzt ein Stück Schokolade, da habe ich wieder Energie. Kurzzeitig hast du das.
Mhm.
Aber jedes Stück Zucker oder jedes Kohlenhydrat macht eine Insulinausschüttung. Und die erhöhte Müdigkeit kommt danach. Also eigentlich, wenn du müde bist und du dann nicht essen, sondern eigentlich eher mal aufstehen, 10 Kniebeugen machen. Es wäre viel effizienter, weil du dann die Sauerstoffsättigung auch im Blut steigerst. Du tust die Zirkulation anregen. Das wäre wahrscheinlich viel, viel besser als irgendein Schokolade essen.
Oder einfach schlafen.
Oder halt länger schlafen. Und das ist mit ein Thema, wo ich immer anspreche.
Ja.
Wo ganz wichtig ist.
Nochmal ganz kurz zurückkommen auf Adipositas. Kann denn die Menopause alleine für Adipositas die Ursache sein? Also jemand ist schlank und bei der in der Menopause nimmt er plötzlich massiv zu. Kann man sagen, da ist die Menopause alleine für verantwortlich?
Alleine nicht unbedingt. Es kommt dort dann sicherlich zusammen, wenn man dann schlecht schläft. Da sind wir wieder bei dem. Ich schlafe schlecht, fühle mich morgens nicht erholt, dann bin ich schlapp, mache ich weniger Sport und gleichzeitig sinkt der Grundumsatz. Und der sinkt wirklich rapide innerhalb von kurzer Zeit. Und das ist ein echtes Problem. Deshalb ja, jein schon auch. Aber wenn ich anpasse, wenn ich gucke, dass ich irgendwie wieder gut schlafen kann, ausreichend, dann heißt das nicht, dass ich zwingend zunehmen muss. Wenn ich aber in diesem, ja, ich bin halt müde, ich mag nicht so, dann mache ich weniger Sport, dann geht der Teufelskreis los.
Ich habe mich mit einer Selbsthilfegruppenleiterin unterhalten, kurz bevor wir jetzt dieses Interview hier haben, und habe gesagt, dass wir uns unterhalten. Und da war die Frage, diese Abnehmspritzen, viele sprechen ja davon und wir auch hier im Podcast, machen die denn nach den Wechseljahren auch noch genauso Sinn wie vor den Wechseljahren?
Ja, definitiv. Die machen ja auch, bei vielen wirken die ja aufs Verhalten, sie machen eine Verhaltensänderung. Man macht, welche die Stressessen machen, muss man immer darauf ansprechen, dass die ein anderes Stressmanagement lernen, dass sie mit ihren Emotionen anders umgehen können. Aber auch nach Menopause kann ich mit der Abnehmspritze natürlich die Kalorienzufuhr ändern, weil ich habe einfach weniger Hunger. Sehr angenehm. Es wirkt doppelt so gut, wenn bei Frauen mit einer Hormonersatztherapie. Da gibt es auch Daten zu. Also das ist tatsächlich eine gute Kombination.
Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Also Info für alle, Wegovy oder Mounjaro wirkt doppelt so gut mit Hormonersatztherapie bei Frauen in der Menopause.
Ja, also da gibt's Studiendaten vom Semaglutide dazu. Also das ist das Wegovy oder Ozempic. Beim Tirzepatid gibt's auch eine kleine Studie.
Das ist das Mounjaro.
Das ist das Mounjaro, genau. Und da scheint es unabhängig vom reproduktiven Alter zu sein, der Frau. Aber das sind jetzt noch nicht so viele Studien. Es sind halt, das ist noch ein Thema oder was in der Forschung noch etwas jungfräulich behandelt wird. Sagen wir mal so.
Marco, gibt es diese Daten für die bariatrische Chirurgie auch? Die Effektivität postoperativ abhängig vom menopausalen, sagen wir von der Phase plus oder minus Hormonsubstitutionstherapie?
Nee.
Ist dir da was bekannt?
Nee, ist mir nicht bekannt, weil auch extrem schwierig, muss man sagen, weil, so wie die Miriam ja gesagt hat, der ganze Prozess hin zur Menopause ein sehr schleichender Prozess ist. Und da geht's dann wirklich darum, dass du eine saubere Studienpopulation hast. Und das ist extrem schwierig. Also wirklich Patientinnen zu finden, die tatsächlich schon in einer Menopause sind. Idealerweise im selben Stadium der Menopause. Du musst chirurgische Menopausen herausnehmen, also Patienten, bei denen in der Vorgeschichte irgendwann mal die Gebärmutter entfernt worden ist. Übers PCO-Syndrom haben wir noch gar nicht gesprochen.
Du meinst die Eierstöcke, nicht die Gebärmutter.
Entschuldigung. Die Eierstöcke. Sorry.
Wir haben aufgepasst.
Ja. Gebärmutter produziert keine Hormone, ist ein Muskel.
Ja.
Eine Muskelhülle.
Okay. Oh je. Oh je. Okay. Können wir das rausschneiden, ach, Tarek?
Nee, können wir nicht.
Also eben.
Es bleibt drin.
Ja.
Da habe ich Freude.
Ja, zu meiner Verteidigung, ich hatte im Kontext der Untersuchung, die ich erwähnt hatte, das Wort Ovarien schon mal verwendet. Also es ist mir grundsätzlich bekannt und ich kenne den Zusammenhang auch. Aber also um deine Frage zu beantworten, das ist extrem schwierig, da saubere Studienpopulationen hinzubekommen. Und alle Daten, die wir haben aus der SOS-Studie, sind dahingehend eigentlich nutzlos, weil sie viel zu heterogen sind und alle Frauen ab einer gewissen Altersgruppe zusammenfassen. Und Alter als alleiniger Surrogatmarker ist da nicht hilfreich.
Also Andreas, ich übersetze, die Antwort ist nein.
Ja,
danke für die Zusammenfassung.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Also jetzt haben wir ja nur, und du hattest, also wir haben ja nur über die weiblichen Hormonumstellungen gesprochen. Und du hattest ja gerade schon das Stichwort Andropause gebracht.
Fragst für einen Freund?
Ganz genau. Ich frage für einen Freund. Welche Rolle spielt denn die hormonelle Ersatztherapie bei Männern? Und kann es ähnlich positive Auswirkungen auf zum Beispiel Schlafqualität, Leistungsfähigkeit, Stimmung haben wie bei der Frau auch, wenn man beim Mann zum Beispiel Testosteronspiegel anpasst?
Auch da, ich muss etwas ausholen bei der Antwort. Denn
gerne.
Grundsätzlich, ja, natürlich hat Testosteron auch einen Einfluss auf Stimmung, Antrieb und auch unter anderem Entscheidungsfreudigkeit. Wenn ich jetzt einen Mann habe, der aus einem ganz anderen Grund einen Testosteronmangel hat, also zum Beispiel Hodenoperationen wegen Hodenkrebs oder eine wieder Hypophysenerkrankung, also Hirnanhangsdrüsentumor, wo dann alle Achsen ausfallen.
Hat der Freund beides nicht?
Genau. Aber das sind dann aus anderen Gründen, die sind wirklich im Mangel und da muss man auch ersetzen. Mhm. Und man ersetzt in den physiologischen Bereich. Mhm. Wenn wir jetzt durch den normalen Alterungsprozess laufen, ein Mann ist eigentlich nie ganz auf Null, aber ich kann einen 70-jährigen Mann nicht mit dem Testosteronspiegel von einem 20-jährigen vergleichen. Mhm. Manche möchten das gerne, das sind dann so im Anti-Aging- und Longevity-Bereich. Da weiß man aber dann auch nicht so ganz genau, was ist jetzt da die Auswirkung, wenn ich da das hochpushe, weil dann das Risiko steigt wiederum für Herzinfarkt, Schlaganfall durch Gerinnungsproblematiken. Also
ähnliches Risikoprofil.
Viel ist gut.
Ja.
Andererseits, wenn ich jetzt einen Mann habe, der viel Bauchfett hat, da sind wir im Adipositas-Bereich, es ist bekannt, gerade auch bei Diabetespatienten, wo ja häufig auch ein Gewichtsproblem haben bei dem Diabetes Typ 2, die mit viel Bauchfett haben ein tieferes Testosteron. Weil die auch im Bauchfett die Aromatase auch mehr machen. Also das ist ein Enzym, was im Bauchfett arbeitet und dann dort mehr Östrogen lokal produziert. Mhm. Das heißt, alle Männer mit einem Bierbauch haben mehr Östrogene und weniger Testosteron, wenn man es misst. Das steigt signifikant an. Bei einem BMI über 40, habe ich das extra notiert, sind das 60-65% der Männer. Also über die Hälfte der Männer mit einem hohen Body-Mass-Index haben einen tiefen Testosteronspiegel.
Aber der ist relativ tief, weil wir mehr weibliche Hormone haben.
Und wenn ich denen jetzt, und dann die Frage kommt natürlich dann auch immer, sie werden auch zu uns geschickt, wenn ich jetzt da Testosteron gebe, das hochpushe, nehmen die dann ab? Nein, sie müssen immer noch Sport machen, sie müssen immer noch Kalorienreduktion machen. Das alleine reißt es nicht raus.
Bis eben warst du mir sympathisch.
Entschuldigung. Aber es bringt nichts, wenn ich einfach dann Testosteron hochpushe. Das sagen die dann auch. Die haben vielleicht temporär, dass sie sagen, sie haben wieder mehr Libido, also mehr Lust auf Sex, und vielleicht wird eine Erektionsstörung temporär etwas besser, aber nie langanhaltend. Das habe ich schon x-mal beobachtet. Weil wenn sich am Bauchfett nichts tut, ist das der dominante Faktor. Da muss ich ran.
Jetzt ist es ja im Vergleich Mann-Frau so, wie du vorhin schon gesagt hast, dass bei der Frau ja irgendwann die eigene Produktion von Sexualhormonen auf Null geht. Also mehr oder weniger.
Mehr oder weniger.
Beim Mann ja nicht. Mhm. Das heißt, die Frage, ob bei einem Mann jetzt eine Testosteron-Replacement-Therapie durchgeführt wird oder nicht, orientiert sich ja dann so ein bisschen auch an der Konstitution, an dem, was er so anamnestisch, also von seinen eigenen Beschwerden mitteilt, und wahrscheinlich auch an Laborwerten.
Richtig.
Da gibt es ja verschiedene Testosteron-Laborwerte. Sind die relevant für die Entscheidung für eine Substitutionstherapie?
So, schon für, auch mit.
Für die Hörer, du kannst das ja nochmal ein bisschen fachfreuischer darstellen. Ja. Ja, freies Testosteron und das gebundene Testosteron.
Richtig.
Da kannst du da kurz nochmal.
Also eine Messung nur vom totalen Testosteron im Blut reicht mir nicht aus. Und ein Wert ist kein Wert. Das gilt bei allen Hormonen übrigens. Sondern man sollte immer mit einer Doppel- oder Dreifachbestimmung das bestätigen. Das Testosteronspiegel kann auch schwanken, je nachdem, wie ich geschlafen habe oder nicht geschlafen habe. Jemand, der jetzt zum Beispiel wegen Fußball gucken nicht so lange geschlafen hat und dann morgens den Testosteronspiegel abnimmt, weil er gerade den Arzttermin hat, dann kann der falsch tief sein. Der sinkt runter. Ja. Also das muss man bedenken. Schlafqualität, wie viel Schlaf bekommt jemand und wann ist gemessen worden? Und dann mache ich immer das SHBG, das ist das Sexhormon-Binding-Globulin, mit dabei, um den freien Testosteronspiegel, das ist der bioaktive Teil, zu berechnen. Das ist nicht ein gemessener Wert, ein berechneter Wert. Und das ist was Entscheidendes. Also wenn ich jetzt einen Wert von Testosteron total habe, ist das für mich noch keine Diagnose. Ich muss es erstens bestätigen und ich muss die anderen Faktoren mitmessen und gucken. Jetzt gibt es aber natürlich auch Männer zum Beispiel, wo man nach Prostatakrebs, wo man das Testosteron wirklich runterdrückt. Das wäre ja dann die Population von Männern, die ohne Sexualhormone sind, wegen Krebsdiagnose. Nehmen die zu, wäre dann die Frage.
Mhm. Und?
Die habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, solche Männer.
Also,
oder seht ihr die gar nicht?
Die gehen zu den Urologen vor allem.
Ja, und die sind häufig auch in einem Alter, dass wir sie jetzt in der Adipositas-Sprechstunde nicht mehr unbedingt sehen. Aber nehmen die zu?
Die nehmen schon etwas zu, das sieht man auch. Und die sind auch eher dann etwas weiblicher tatsächlich. Das sind halt meistens Männer über 70. Klar, die Sexualität lässt dann komplett nach. Das ist dann nicht mehr da. Ja, die kann man aber aus anderen Gründen dann das Testosteron nicht mehr geben.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, Marco, ob deine Frage beantwortet ist.
Müsste mein Freund beantworten, der die Folge hört.
Wie heißt also, der?
Hast du deine notwendigen Informationen rausziehen können für deinen Freund?
Ich kann ihm zumindest so viel erklären, dass ich sagen kann, es lohnt sich wahrscheinlich da nicht so viel darüber nachzudenken aktuell.
Nein, das Interessante ist ja auch immer, dass jeder Mann, der irgendwo mal einen tiefen Testosteronspiegel kommt, kommt sofort und will eine Hormonersatztherapie. Witzigerweise bei den Frauen ja immer dieses so, oh nee, ich darf jetzt keine Hormone nehmen, weil
ja, das ist,
jeder Mann
auch,
will
ja.
Sofort. Ja. Ja. Und das ist wirklich eine andere Wahrnehmung. Eine Frau, die Mitte des Lebens, und heutzutage leben wir lange, Durchschnittliche Erlebensalter der Erwartung der Frau in der Schweiz 88 Jahre. Oh. Wenn ich, also sagen wir mal, ich komme mit 50 in die Menopause, dann habe ich 38 Lebensjahre rein rechnerisch vor mir ohne die weiblichen Hormone.
Und schlechtem Schlaf.
Und schlechtem Schlaf und schlechter Laune. Und ich habe eine Veränderung von Muskulatur, Fettgewebe, Zusammensetzung, Grundumsatz, Knochenstoffwechsel und so weiter und so fort. Also jeder Mann, der mit 50 in die Andropause kommt, will das Hormon.
Mhm.
Und durchaus berechtigt.
Mhm.
Ja, weil auch dann würde bei Männern, wenn ihr mit 50 in die Andropause kämt, ihr würdet ja auch, Osteoporose würde, Risiko würde steigen, eine Veränderung, Fett- und Muskulaturmasse würde kommen und so weiter und so fort. Ja?
Ich bin froh, dass wir noch nicht 50 sind.
Ja, also Miriam, ich muss sagen, das war eine wahnsinnig lehrreiche Folge und ich habe noch ganz viele Fragen.
Das ist auch ein großes Thema.
Wir nehmen am 2.7.2026 auf und ich frage mich gerade, ob das Ergebnis eines WM-Sechstelfinales direkte Auswirkungen auf den Hormonspiegel eines Mannes haben kann, zumindest der das Spiel nachts noch guckt. Also Stimmung als Surrogatmarker war ich auf null. Weil ich auf Minus-Testosteron war ich. Schilddrüse hattest du mal kurz erwähnt. Auch das ist ja ein Thema, was immer wieder kommt. Aber das müssen wir in anderen Folgen.
Also das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, genau, also genau. Gerne. Du wirst. Also du hörst schon, es gibt noch viel zu besprechen.
Es kommen häufig die Fragen bei den, nicht nur Frauen wie auch Männer, sondern ja, ich habe doch sicher ein Schilddrüsenproblem oder ich habe ein Nebennierenproblem. Und manchmal ist es wirklich zu wenig Schlaf. Aber das muss man natürlich aufdröseln. Und ich will auch niemanden verurteilen, sondern man muss wirklich gehen. Und ab und zu finden wir tatsächlich hormonelle Störungen. Wenn wir die beheben, ist wunderbar.
Das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort für die Folge.
So ist es.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Erklärung, Miriam. Ich habe sehr viel gelernt. Danke.
Vielen Dank. Tolle Unterhaltung. Vielen Dank.
Danke.
Super Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.